Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Psalmbeter, der das betet, der ist geschlagen von Angst. Der ist umringt von Völkern, nicht nur umgeben, sondern umringt. Er wird bedroht und erlebt große Not. In dieser feindlichen Umgebung ist er sich dennoch sicher. Der Herr hilft, er ist meine Macht, er ist mein Loblied und er ist mein Heil. Wenn ich mir nur annähernd so schwere Anfechtungen vorstelle oder erlebe wie bei diesem Beter, da frage ich mich, wie kann der zu solch einer Geborgenheit und zu solch einer Sicherheit kommen? Wirklich in großer Not so ein Vertrauen zu haben. Und ich bin mir sicher, es braucht einiges an Lebens- und Glaubenserfahrung durch Leid hindurch, um so geschliffen zu werden wie ein Edelstein, in solchen Angriffen Vertrauen zu haben, sich sicher zu sein, dass Gott nicht nur mächtig ist, sondern dass er auch das Loblied bleibt. Ich bin auch sehr schnell bei der Klage, wenn ich angegriffen werde. Die Klage hat ihren Platz, aber das Loblied zu behalten und die Sicherheit des Heils im Kopf zu haben, das ist eine Stärke, die ich uns allen in unserem Leben wünsche, wie sehr auch geschliffen und gearbeitet wird an uns, um uns zu veredeln. Dieser Psalmbeter weiß, dass Gott nicht einfach der Wünscheerfüller ist, dass er nicht der ist, der das macht, was ich unbedingt jetzt haben will, dass er auch nicht der ist, der einfach das segnen soll, was ich jetzt vorhabe mit der Gemeinde oder mit der Familie oder mit meinem Leben. Gott ist der, der ein eigenes Vorhaben hat und es mit uns umsetzen will. Und Gott ist auch der, der nicht aus allem rettet, in was wir uns hineinreiten, sondern der auch manches uns durchleben lässt und durchleiden lässt. Gott ist der, der eine Liebe für uns hat, der aber auch Gegenliebe möchte. Er möchte, dass wir sein Ringen um uns auch ehren und ihm es sagen, wie schön es ist, dass wir durch ihn gerettet wurden. Er möchte Klarheit, er möchte Demut und dazu braucht es Lebenserfahrungen. Die werden einem nicht einfach mit der Taufe geschenkt und dann sind sie da. Ich lese sehr dankbar in den Psalmen von den Erfahrungen, die andere in den unterschiedlichsten Lebenssituationen machen. Ich lerne daraus für meinen Glauben. Und dann bete ich auch dankbar die Psalmen, weil ich dort in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens Worte finde, die auch mein Herz kennt und mein Herz unterstützt. Und ich möchte in diesem Gottesdienst aber noch dankbarer sein über den, der uns zum Heil gekommen ist. Unser Herr Jesus Christus ist da und er ist der Sieger über die Welt. Ich beziehe mich dabei heute sehr auf den Römerbrief, das 8. Kapitel dort. Und dort heißt es gleich zu Beginn, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr länger verurteilt. Es ist mir sehr wichtig zu wissen, dass wir von Gott nicht mehr verurteilt werden, wenn wir an Jesus Christus hängen. Ich sage das besonders in meiner Abschiedspredigt hier in Martinskirchen, weil mir immer wieder aufgefallen ist, dass im Glauben oft eine Gesetzlichkeit eine Rolle spielt. Ich kenne die gut aus der eigenen Erfahrung, aber es geht nicht darum, dass wir eine Gesetzlichkeit leben oder ein Maßstab an andere anlegen, an dem wir sie beurteilen oder auch verurteilen. Denn das Gesetz selber hilft nicht zum Leben. Es heißt im Römerbrief, das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Also das Gesetz allein, eine Ethik allein, Maßstäbe, auch bürgerliche Maßstäbe, helfen nicht zum Glaubensleben. Deshalb, heißt der Römerbrief, sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt, An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Wir selber lieben Regeln, weil Regeln geben uns eine Klarheit vor. Es ist aber so, dass wir von der Liebe Jesu getrieben sein sollen und in dieser Liebe uns das Gesetz zu Hilfe nehmen, uns zu orientieren oder auch unser Leben zu gestalten. Aber wir werden nicht in Gottes Heil kommen, indem wir bestimmte Regeln erfüllen, sondern Gott liebt uns und er möchte eine Gegenliebe zu ihm und auch zueinander. Und dazu gibt er uns Gottes Geist. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder, heißt es dort. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Und jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und ich wünsche mir sehr, dass in Marmelkirchen diese Gemeinschaft der Gotteskinder stärker wird. Auch gerade jetzt in der nächsten Zeit, wo manches unklar ist oder der Kirchenvorstand mehr gefragt worden wird oder der Jan Dechert auch beanspruchter ist. Denn in dieser Gemeinschaft, wenn wir uns klar machen, wir sind Söhne und Töchter, können wir stärker das aushalten, was uns gegeben ist. Und Paulus hat selbst große Streits in Gemeinden durchlebt, durchlitten, geschlichtet, gestritten. Er ist selber in Anfechtung gekommen, die ihn bis an die Lebensverzweiflung gebracht haben. Und durch diese Erfahrung wurde er so geschliffen und geläutert, dass er sagen kann am Ende des 8. Kapitels vom Römerbrief: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gestalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Darin zeigt sich, dass Jesus Sieger ist und Paulus hängt an diesem Herrn mit allem, was er ist und was er hat. Warum rede ich heute von Jesus als dem Sieger? Da möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Als ich ins Vogtland gezogen bin, hatte ich ja ein altes Auto mit Leipziger Umland-Nummernschild und das Auto hatte immer mehr Probleme und Schwierigkeiten, sodass die Werkstatt ganz schön zu tun hatte, dieses Auto wieder fahrtüchtig zu halten. Es war klar, ich brauche ein neues Auto. Und es hieß dann in der Werkstatt, aber das neue Auto bekommt ein V, oder? Ich so, natürlich bekommt das neue Auto ein V. Denn ich bin unglaublich stolz darauf, die Möglichkeit zu haben, auf meinem Auto als erstes das Zeichen eines Sieges zu haben. Das V steht für das lateinische Victor, der Sieger, beziehungsweise Victoria, der Sieg. Und es fällt mir natürlich nichts anderes ein, als dieses V mit Christus zu verknüpfen und davon auch etwas weiterzugeben. Und ich hätte gar nicht gedacht, wie sehr das Martin Neukirchner interessiert. Es kommt ja manchmal vor, dass nach einer Predigt die Leute etwas zur Predigt fragen oder eine Rückmeldung geben. Aber als ich das neue Nummernschild hatte, haben mich unglaublich viel mehr Leute gefragt, was denn das Nummernschild bedeutet. Ich wusste gar nicht, wieso. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass in Marmelkirchen manche die anderen an dem Nummernschild sehen und ach, du warst doch dort und dort, ich habe dein Nummernschild gesehen. Und ach, du hast ein neues Auto, ich habe dein Nummernschild gesehen. Eine spannende Erfahrung für mich, aber gut. Ich wurde sehr oft gefragt, was es bedeutet. Man dachte natürlich, JF steht ganz sicher für meinen Namen. Dem ist erstmal nicht so. Und ich will es euch heute sagen, was das Nummernschild bedeutet. V steht für den Sieger, Jesus Christus. Dann brauche ich natürlich ein J, um ganz klar zu sagen, dass Jesus gemeint ist. Und mir liegt es daran, dass wir dem Sieger Jesus folgen. Deswegen VJF. Andere haben ja auch ein JC für Jesus Christus oder JL für Jesus lebt. JL war leider nicht mehr frei und die alte Zahlenkombination, die ich gern gehabt hätte, auch nicht. Also musste ich mir was Neues ausdenken. Ich habe jetzt vom Römerbrief gesprochen, dass Jesus Christus gekommen ist und Gott mit einer Liebe kommt und Gott durch Jesus kommt. Und dafür steht die 3. Doch bevor wir die 3, die 4 und die 7 entziffern, brauche ich eure Hilfe. In der biblischen Zahlensymbolik, was bedeutet denn die 3 alles? Die Dreieinigkeit. Was noch? Erinnert euch an die Propheten, die von dem Lobgesang im Himmel singen. Also die Chorleute sollten wissen, wo die 3 im Lob vorkommt. Heilig, heilig, heilig singen die Engel. Das sogenannte dreimal heilig. Ein Zeichen für die göttliche Sphäre und für die Verehrung Gottes. Die 3 steht auch für Vater, Sohn und Geist. 3 Männer besuchen Abraham und haben eine interessante Botschaft für ihn. Und die Konfirmanden wissen hoffentlich noch, wofür die ersten 3 Gebote von den 10 Geboten stehen. Oder auf was beziehen sich die ersten 3 Gebote der 10 Gebote? Die Ehrung Gottes, also die ersten 3 Gebote beziehen sich auf Gott und die anderen auf den Menschen. Da kommt die 3 wieder vor und die ersten 3 Bitten im Vater Unser sind auch erstmal an Gott gerichtet. 3 steht also für die göttliche Sphäre, die Vollkommenheit Gottes. Dann brauchen wir die 4. Wofür steht die 4 in der biblischen Zahlensymbolik? Die 4 Himmelsrichtungen. Und die Namen der 4 Himmelsrichtungen kommen im Hebräischen von den Namen der Winde. Also jede Richtung hat einen anderen Wind mit einem eigenen Charakter. Und so hat man dann die Himmelsrichtungen benannt nach den Winden. Wofür steht die 4 noch? Für die Evangelisten. 4, die uns als Menschen Gottes Botschaft verkündigen. Auch die 4 Jahreszeiten gibt es und ein Monat besteht zu biblischen Zeiten aus einem Umlauf des Mondes um die Erde. Das sind 28 Tage und das sind 4 Wochen. Also ein Monat besteht aus 4 Wochen und der Mond hat 4 Mondphasen. Es geht also mit der 4 um die irdische Vollkommenheit, um die Sphäre des Irdischen, um den Menschen, auch um die Vergänglichkeit. 4 apokalyptische Reiter. Und auf der anderen Seite das vierfache Gesicht in Hesekiels Visionen. Wenn wir 3 und 4 zusammenrechnen, also himmlische Vollkommenheit und irdische Vollkommenheit, ergibt sich die 7. Wofür steht die 7 in der biblischen Zahlensymbolik? Ihr müsst ein bisschen lauter sagen. Sieben Tage hat eine Woche, also eine Vollständigkeit. Die Schöpfung hat 7 Schöpfungstage. Und die 7 steht in der Bibel für eine Vollzahl. Also wenn biblisch zum Beispiel Gott 7 Jahre zu einem Volk zugedenkt, dann bedeutet das etwas Besonderes. Es gibt 7 Sendschreiben an die Gemeinde, 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Zornesschalen in der Offenbarung. Die 7 steht für eine Vollzahl und für die gesamte Vollkommenheit. Und dieses Nummernschild heißt dann einfach, dem Sieger Jesus folgen, dann kommt die himmlische Vollkommenheit zur irdischen Vollkommenheit, heiligt sie und ergibt die umfassende, perfekte Vollkommenheit. Das ist insofern wichtig, als es nicht einfach so ist, dass man sagen könnte, die himmlische Sphäre ist gut und die irdische schlecht. Gottes Sphäre ist gut und er selbst ist gut. Und er hat die Schöpfung, die Welt auch gut geschaffen. Aber die Schöpfung, wir wollen uns eben manchmal mehr um uns selber drehen oder haben andere Ideen und wenden uns von Gott ab. Deswegen kommt er mit seiner Heiligkeit auf diese Erde, in das Irdische und heiligt es wieder zu einer umfassenden Vollkommenheit. Also die Vollkommenheit Gottes ergibt sich durch Gottes Sphäre und die menschliche Sphäre, die irdische, die er heiligt. Und wenn wir dem Sieger Jesus treu sind, dann dürfen wir das erleben, dass das Irdische vom Göttlichen vervollständigt, erneuert, transformiert wird und in dieser Vollkommenheit immer mehr leben. Habt ihr noch einen kleinen Augenblick Konzentration? Also für alle, die schon zwischendurch abgeschaltet haben, es geht darum, dem Sieger Jesus zu folgen, damit die göttliche Vollkommenheit zur irdischen Vollkommenheit kommt und die gesamte Vollkommenheit bildet. Ich möchte noch euch ein Handwerkszeug erinnern, das wir haben, um darin zu leben. In Epheser 6 ist von der geistlichen Waffenrüstung die Rede und es sind dort 6 Dinge, die wir tun sollen. Aber wenn wir sie mal anlegen, merken wir, dass es dort wieder um die Vollzahl und die 7 geht. Wir haben an beiden Füßen die Schuhe zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. 2 Dinge. Wir haben den Gürtel um uns der Wahrheit. Wahrheit reden, in der Wahrheit leben. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn wir gerecht mit anderen umgehen, wird uns das schützen wie einen Brustpanzer. Wir haben in der einen Hand das Schild des Glaubens, das uns bewahrt vor allen Teilen des Bösen. Und wir haben das Schwert des Geistes, Gottes Wort, in der anderen Hand. Und als letztes und auch wichtigstes den Helm des Heils auf dem Kopf. Der schützt uns und erhält uns das Heil, was Christus uns geschenkt hat. Und wenn wir alles zusammennehmen, 2 Füße, 2 Arme, 3 Dinge in der Körpermitte, dann kommen wir wieder auf die 7 und haben ein geistliches Rüstzeug, das uns hilft, in dieser Vollkommenheit zu leben, für sie zu streiten, um als Überwinder mit dem Überwinder gemeinsam leben zu dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure und unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.